eine junge Frau nimmt eine gut bezahlte Stelle als Gouvernante an, weit draußen auf dem Land, fern von der Stadt. Doch schon bald merkt sie, in diesem Haus gelten Regeln, die niemand erklärt hat. Und über manches spricht man besser nicht. Und irgendwann reicht das Schweigen nicht mehr aus. Das ist unsere heutige Geschichte, das Haus der Blutbuchen.
Noch ein kurzer Hinweis vorab. In dieser Episode kommen neben menschlichen Stimmen auch synthetisch erzeugte Sprecherstimmen zum Einsatz.
Es gibt Fälle, die erschließen sich einem erst mit der Zeit. Nicht, weil ihre Lösung verborgen war, sondern weil man Abstand braucht, um zu erkennen, was sich einem damals tatsächlich darbot. Der Fall von Copper Beaches war ein solcher. Wenn ich heute an das Erlebte zurückdenke, erinnere ich mich weniger an Indizien oder Schlussfolgerungen als an ein leises, anhaltendes Unbehagen. An jenes Gefühl, das entsteht, wenn ein Mensch beginnt, über das Leben eines anderen zu verfügen und niemand laut genug fragt, warum. All dies erkannte ich erst viel später. Es war ein kühler Frühlingsmorgen in der Baker Street. Der Nebel lag noch über London und dämpfte die Geräusche der Straße, als wolle die Stadt den Atem anhalten. Sherlock Holmes saß in seinem Sessel, den Blick in die Anzeigenspalten des Daily Telegraph vertieft. Er schien die Worte kaum aufzunehmen, als lausche er vielmehr auf einen Gedanken, der sich noch nicht zu erkennen geben wollte. Ich saß ihm mit einer Tasse Tee gegenüber und beobachtete ihn. In solchen Momenten sprach Holmes manchmal unvermittelt, als hätte er einen Gedanken aufgegriffen, der längst zwischen uns gelegen hatte.
Für jemanden, der die Dinge um ihrer selbst willen betrachtet, liegt der wahre Reiz selten im Offensichtlichen.
Und doch sind es oft die kleinen Abweichungen, die uns nicht mehr loslassen.
Weil sie fast immer eine Ursache haben, Watson.
Unsere Unterhaltung wurde durch ein leises Klopfen unterbrochen. Mrs. Hudson trat ein und kündigte eine junge Dame an, die um eine Unterredung mit Holmes bat. Sie habe seinen Namen empfohlen bekommen und wisse sich in einer persönlichen Angelegenheit keinen anderen Rat. Noch ehe wir antworten konnten, trat sie ein, mit einer Haltung, die Zurückhaltung erkennen ließ, doch zugleich eine innere Entschlossenheit verriet.
Verzeihen Sie die Störung, Mr. Holmes. Man sagte mir, Sie seien jemand, an den man sich wenden könne, wenn die Dinge nicht so sind, wie sie scheinen. Ich habe ein Stellenangebot erhalten und es beunruhigt mich mehr, als es eigentlich sollte.
Nehmen Sie Platz, Miss?
Hunter. Violet Hunter. Ich bin Gouvernante. Da ich weder Familie noch Vertraute habe, wusste ich nicht, an wen ich mich sonst wenden sollte.
Dann erzählen Sie mir, was Sie zögern lässt.
Miss Hunter nahm Platz und begann, von den Ereignissen zu berichten, die sie zu uns geführt hatten.
Vor einigen Wochen befand ich mich in der Agentur von Miss Stoper, einer Vermittlerin für Gouvernanten, bei der ich bereits mehrmals vorgesprochen hatte. Während ich wartete, betrat plötzlich ein Mann den Raum. Er war groß, schwer gebaut, mit einem auffallend breiten Kinn und einer Brille, die im Licht aufblitzte, als er mich musterte. Ohne sich weiter vorzustellen, erklärte er lautstark, er habe genau gefunden, wonach er suche. Sein Blick ließ keinen Zweifel daran, dass damit ich gemeint war.
Kannten Sie diesen Mann? Oder nannte er seinen Namen?
Ja, Sir. Er stellte sich als ein gewisser Mr. Rucastle vor. Jeffro Rucastle.
Jeffro Rucastle, sagen Sie. Sehr interessant. Bitte fahren Sie fort.
Er fragte mich sofort nach meiner letzten Anstellung und der Bezahlung. Als ich ihm sagte, dass ich 4 Pfund im Monat erhalten hatte, reagierte er empört. Er nannte diese Summe beleidigend gering und bot mir stattdessen 100 Pfund im Jahr, die Hälfte davon im Voraus. Doch er knüpfte es an Bedingungen. Ich sollte ein Kleid tragen, das er mir vorschreiben wollte. Und ich sollte mir die Haare schneiden lassen.
Eine ungewöhnliche Forderung. Wie erklärte er sich das?
Er sprach von einer Laune seiner Frau. Eine bestimmte Farbe sei ihr lieb und kurze Haare. Eine Eigenheit ihres Hauses. Doch ich lehnte ab.
Und dennoch sitzen Sie heute hier.
Ja, Mr. Holmes. Ich wusste, dass es unklug war. Aber ich glaubte doch, ich hätte keine Wahl. Doch dann, einige Tage später, erhielt ich einen Brief von Mr. Rucastle. Er schrieb von seinem Bedauern und davon, dass er und seine Frau sich niemanden geeigneteren vorstellen könnten. Er erhöhte das Gehalt auf 120 Pfund im Jahr. und beschrieb Copper Beaches, als sei es ein Ort von außergewöhnlicher Schönheit.
Und das genügte, um ihre Zweifel zu zerstreuen?
Sie waren da, aber ich blieb. Meine Mittel waren erschöpft. Der Vorschuss erlaubte mir, wenigstens meine dringendsten Schulden zu begleichen. Und ich redete mir ein, es sei nur für kurze Zeit.
Holmes hörte schweigend zu. Armut, so wusste er, war ein machtvoller Verbündeter der Manipulation.
Ich wusste, dass etwas nicht stimmte, aber ich sah keinen anderen Ausweg. Und so nahm ich die Stelle an.
Einen Moment lang sagte niemand etwas. Holmes schwieg weiterhin, die Fingerspitzen aneinandergelegt, den Blick fest auf Miss Hunter gerichtet. So sah er aus, wenn ein Fall noch keinen Namen trug, aber längst begonnen hatte.
Sie sind also bereits dort gewesen?
Ja, Mr. Holmes. Und erst dort begriff ich, wie wenig ich wirklich wusste, worauf ich mich eingelassen hatte.
Für einen Moment sagte niemand etwas. Holmes stellte keine weitere Frage. Erst später wurde mir bewusst, dass Miss Hunter in diesem Augenblick bereits eine Entscheidung getroffen hatte. Miss Hunter verließ London wenige Tage später. Ihr Ziel war Hampshire, Copper Beaches, eine Gegend fern der Stadt, ländlich, abgelegen, weit genug entfernt, um sich unbeobachtet zu fühlen. Zunächst hörten wir nichts von ihr. Tage vergingen. Ruhig, ereignislos, ohne jede Nachricht. Bis uns eines Abends, zu später Stunde, ein Telegramm erreichte. Aufgegeben in Winchester.
Bitte kommen Sie sofort ins Black Swan Inn in Winchester. Bin am Ende meiner Kräfte. Hunter.
Das ist kein Hilferuf aus Angst, Watson. Das ist einer aus Erschöpfung.
Dann bleibt uns nicht viel Zeit. Wann brechen wir auf, Holmes?
Sofort. Wir fahren mit dem ersten Zug. Jede weitere Stunde wäre ein Fehler.
Noch in derselben Nacht verließen wir London. Der Zug trug uns fort aus der Stadt, hinein in eine Landschaft, die mit jeder Meile stiller wurde. Als der Morgen graute, erreichten wir Winchester. Am Vormittag trafen wir Miss Hunter im Black Swan Inn in Winchester. Sie wirkte erschöpft, doch in ihrer Erleichterung lag etwas wie Dankbarkeit. Erst dort, fern von Copper Beaches, fand sie die Ruhe, um zu sprechen.
Miss Hunter, Sie haben richtig gehandelt, uns zu rufen. Nehmen Sie sich Zeit und schildern Sie uns bitte alles, was sich dort zugetragen hat.
Danke, Mr. Holmes. Es beruhigt mich, dass Sie so schnell gekommen sind. Manche Dinge habe ich lange verdrängt, aber ich erinnere mich noch genau an den Anfang. An den Moment, als ich das Anwesen zum ersten Mal sah. Es ist ein großes, altes Haus. Weiß gestrichen, doch von dunklen Flecken durchzogen, als hätte der Wald selbst begonnen, es zurückzuerobern. Es liegt völlig abgeschieden, umgeben von Bäumen und einem verwilderten Garten.
Und wie hat man Sie empfangen?
Mr. Rucastle gab sich ausgesprochen freundlich. Und doch empfand ich diese Freundlichkeit schon beim ersten Zusammentreffen als aufgesetzt. Er holte mich persönlich mit einem kleinen Hundewagen vom Bahnhof ab. Die Fahrt durch die Alleen hatte etwas Beruhigendes. Doch kaum lag das Haus vor uns, wich diese Ruhe einer Ungewissheit. Copper Beaches wirkte kalt und bedrückend. Seine Frau war anwesend, sprach jedoch kaum ein Wort. Ich hatte den Eindruck, dass sie nichts tat, ohne zuvor seinen Blick zu suchen.
Wie viele Menschen leben dort im Haus?
Nicht viele. Mr. Rucastle und seine Frau, der Junge, um den ich mich kümmern sollte, und zwei Bedienstete.
Und der Junge, wie war er?
Noch nie habe ich ein solches Kind erlebt. Er ist verwöhnt, grausam. Ich hatte Angst, wenn ich mit ihm allein war. Und dann ist da noch Carlo, ein riesiger Mastiff, so groß wie ein Kalb. Mr. Rucastle warnte mich eindringlich, das Haus nach Einbruch der Dunkelheit zu verlassen. Denn Carlo wird jede Nacht freigelassen.
Ein Wächter also. Und die Bediensteten?
Es gibt nur zwei. Das Ehepaar Toller. Mr. Toller ist oft betrunken und grob. Seine Frau spricht wenig, aber ist wachsam. Es ist nur ein Eindruck. Aber ich glaube, sie wissen mehr, als sie zugeben wollen.
Gab es denn besondere Forderungen an Sie?
Ja. Ich sollte ein Kleid in ungewöhnlich hellem Blau tragen. Mr. Rucastle bestand darauf, dass ich im Salon mit dem Rücken zu den Fenstern saß. Mr. Rucastle redete die ganze Zeit. Es klang belanglos, aber es fühlte sich nicht so an. Seine Frau saß schweigend dabei. Sie sagte kein Wort. Und ich spürte, dass ich etwas Bestimmtes nicht sehen sollte.
Haben Sie dennoch versucht, sich Gewissheit zu verschaffen?
Einmal benutzte ich einen kleinen Spiegel. Im Garten, nahe dem Zaun, stand ein Mann. Er hielt sich reglos im Schatten der Bäume und blickte direkt zu mir herauf. Noch ehe ich genauer erkennen konnte, wer er war, bemerkte Mr. Rucastle meinen Versuch.
Und er erklärte Ihnen sicherlich, es handle sich um ein Missverständnis.
So war es, Mr. Holmes. Von diesem Augenblick an wagte ich kaum noch, meine Aufmerksamkeit von meinem Platz zu lösen. Doch die Atmosphäre im Haus, sie wurde mit jedem Tag bedrückender.
Miss Hunter, Sie haben richtig gehandelt. Ihre Lage ist gefährlich. Watson, wir werden Copper Beaches selbst aufsuchen, und zwar unauffällig.
Er drehte sich erneut zu Miss Hunter.
Und Sie kommen mit uns. Niemand kennt dieses Haus besser.
Ja, Mr. Holmes, ich vertraue Ihnen.
Damals ahnte ich noch nicht, welche Rolle dieses Haus einmal in unseren Aufzeichnungen spielen würde. Copper Beaches war mehr als nur ein Ort. Es war ein Schweigen, das sorgsam bewacht wurde. Und ein Geheimnis, das nicht verborgen bleiben wollte, sondern gesehen werden musste. Noch in derselben Nacht verließen wir Winchester. Das Ziel lag nur wenige Meilen entfernt. Eine kurze Fahrt, und doch schien sie uns aus allem Vertrauten hinauszuführen. Wir stiegen am Rand des Anwesens aus. Miss Hunter trat neben uns. Sie wirkte gefasst, als hätte sie diesen Weg längst hinter sich. Schon aus der Nähe wirkte das Haus, als habe die Dunkelheit es beinahe verschluckt. Nur vereinzelt glomm Licht hinter den Fenstern, als wolle das Gebäude seine Geheimnisse nicht ganz preisgeben. Holmes ließ den Blick über das gesamte Grundstück gleiten, als präge er sich jede Linie ein.
Miss Hunter, es gibt dort einen Teil, der Ihnen nicht zugänglich war. Wann ist Ihnen das zum ersten Mal aufgefallen?
Kurz nach meiner Ankunft bemerkte ich oben im Haus eine Tür, die stets verschlossen war. Sie lag direkt gegenüber den Räumlichkeiten der Tollers. Einmal sah ich Mr. Rucastle aus dieser Tür treten. Sein Gesicht war vor Zorn gerötet und er wirkte ungewöhnlich erregt. Er sagte kein Wort, verschloss die Tür und ging an mir vorbei, als wäre ich Luft.
Und haben Sie jemals versucht, diese Tür zu öffnen?
Das habe ich, Dr. Watson. An einem Nachmittag, als die Rucastles nicht im Haus waren. Der Schlüssel steckte noch im Schloss. Ich drehte ihn vorsichtig und öffnete die Tür einen Spalt. Dahinter lag ein langer, dunkler Korridor. Die Luft war kalt und modrig, als sei dieser Teil des Hauses seit langem unbewohnt.
Beschreiben Sie uns, was Sie dort vorfanden.
3 Türen. 2 standen offen und führten in leere, verstaubte Räume. Die dritte war mit einem schweren Eisenstab fest verriegelt, der in der Wand verankert war. Dann sah ich plötzlich Licht unter der Tür und hörte Schritte.
Sie hörten Schritte? Also war dort jemand?
Ja, ohne jeden Zweifel. Es klang, als gehe jemand hinter der Tür unruhig auf und ab. Ich sah Schatten vorbeiziehen, doch dann verlor ich den Mut, drehte mich um und stieß mit Mr. Rucastle zusammen.
Und wie reagierte Mr. Rucastle, als er Sie dort antraf?
Er lächelte mich an, doch es lag nichts Gutes darin. Er ließ keinen Zweifel daran, dass ich besser aufhören sollte, Fragen zu stellen.
Holmes erhob sich langsam und begann im Raum auf und ab zu gehen. Ich kannte diese Bewegung. Sie bedeutete, dass sich in ihm alles ordnete. Alles, was Miss Hunter berichtet hatte, fand nun seinen Platz. Die verschlossenen Räume, die erzwungene Beobachtung und die Drohung hinter dem Lächeln. Sein Blick war ruhig, beinahe abwesend. Jenes Zeichen, das sich in seinem Geiste bereits ein Bild formte, das wir anderen noch nicht sehen konnten.
Miss Hunter, Sie haben genug riskiert. Heute Nacht werden wir uns Gewissheit verschaffen. Watson, wir müssen vorbereitet sein. Wir dürfen keine Aufmerksamkeit erregen.
Miss Hunter schwieg einen Moment. Dann nickte sie langsam. Ihre Zweifel waren endgültig verflogen. Bis zum Einbruch der Nacht vergingen die Stunden langsam. Das Haus lag still, als halte es den Atem an. Holmes sprach kaum ein Wort. Doch ich sah, wie jede seiner Bewegungen von Vorbereitung zeugte. Mit gedämpften Schritten folgten wir Miss Hunter ins Innere von Copper Beaches durch eine Seitentür, die sie lautlos hinter uns schloss. Die Dunkelheit schien das Haus bereits verschluckt zu haben. Nur das matte Licht unserer Laterne reichte aus, um gerade so den Weg vor uns zu erkennen. Jeder Schritt hallte gedämpft wider, und ich spürte, wie sich meine Hand fester um den Griff der Laterne schloss. Holmes ging ruhig voran. Es herrschte absolute Stille. Eine Stille, wie ich sie nur selten erlebt habe.
Miss Hunter, führen Sie uns.
Der Flur liegt gleich dort vorn. Die Tollers sind in der Küche und Mr. und Mrs. Rucastle sind außer Haus. Sie kehren erst spät zurück. Wir müssen uns beeilen.
Wir standen vor der Tür, Ein schwerer Eisenriegel und ein massives Vorhängeschloss versperrten den Zugang. Alles an dieser Sicherung sprach davon, dass hier etwas nicht gesehen werden durfte. Etwas, das man mit Gewalt festhielt.
Watson, halten Sie die Laterne.
Glauben Sie, Sie können es öffnen?
Geduld, Watson. Jemand war kürzlich hier. Mehr brauche ich im Moment nicht zu wissen.
Mit einem leisen Klick gab das Schloss nach. Die Tür öffnete sich langsam. Ein kalter, feuchter Geruch schlug uns entgegen. Der Raum dahinter war klein und spärlich eingerichtet. Ein Bett, ein Tisch und eine Truhe.
Sehen Sie, Holmes, das war kein Abstellraum.
Still, Watson.
Im Schatten des Raumes bewegte sich etwas. Erst dachte ich an eine Täuschung des Lichts. Doch dann trat eine Gestalt in den Schein der Laterne. Eine junge Frau. So bleich und ausgemergelt, dass mir unwillkürlich der Atem stockte. Ihr kurz geschnittenes Haar ließ ihr Gesicht hart wirken, als hätte man ihr nicht nur die Freiheit, sondern auch einen Teil ihrer selbst genommen.
Fürchten Sie sich nicht. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen.
Wer sind Sie?
Mein Name ist Sherlock Holmes und das ist Dr. Watson. Sie sind jetzt nicht mehr allein.
In diesem Moment wurde die Stille unterbrochen. Aus dem Flur drangen gedämpfte Schritte zu uns herüber. Sie kamen immer näher. Ich sah, wie Holmes den Kopf leicht hob. Sein Blick war plötzlich ganz wach.
Miss Hunter, bleiben Sie bei ihr. Watson, an meine Seite.
Holmes zog langsam den Revolver. Nicht hastig, sondern mit jener Ruhe, die ich an ihm kannte, wenn eine Entscheidung gefallen war. Die Schritte im Flur wurden lauter. Zu nah, um ihnen noch auszuweichen.
Was soll das? Eindringlinge in meinem Haus? Carlo, fass sie.
Doch der Hund zögerte. Ein scharfer Laut durchschnitt die Luft. Rue Castles Stimme, schrill vor Wut. Angst und Gewalt lagen schwer im Raum. Mit einem tiefen Knurren wandte Carlo sich um. Nicht wir waren sein Ziel, sondern der Mann, der ihn beherrscht hatte. Ich hörte Rue Castle hastig nach ihm rufen, doch der Hund gehorchte nicht mehr. Seine Stimme ging unter in dem Laut, mit dem Carlo zum Sprung ansetzte. Ein Schrei, roh und voller Entsetzen, hallte durch das Haus. Rue Castle ging zu Boden. Holmes zögerte keinen Augenblick. Ein einzelner Schuss durchschnitt die Nacht. Dann Stille. Carlo lag reglos auf dem Boden. Rue Castle wimmerte leise, blutend und gebrochen.
Sehen Sie nach ihm, Watson. Und Miss Hunter. Bringen Sie die junge Frau hinaus.
Im Türrahmen stand Miss Toller. Tränen liefen ihr über das Gesicht, als ihr Blick auf dem reglosen Körper des Hundes ruhte.
Er war immer der Wächter dieses Hauses.
Nein. Nicht nur ein Wächter, auch ein Gefangener.
Er wies Miss Toller an, nach Hilfe zu schicken und beauftragte mich, die Behörden zu verständigen. Noch in derselben Nacht wurde Rue Castle in Gewahrsam genommen. Nicht wegen eines einzelnen Vergehens, sondern wegen dessen, was er über lange Zeit für Ordnung gehalten hatte. Denn hinter der verschlossenen Tür hatte er nicht eine Fremde verborgen, sondern seine eigene Tochter. In diesem Moment verlor Copper Beaches seinen Anspruch auf Ordnung. Die Türen standen offen. Das Schweigen, das man hier so lange bewahrt hatte, war endgültig gebrochen. Der Morgen brach kühl an, als wir den Ort verließen. Das Haus lag still hinter uns, nicht erlöst, aber entmachtet. Miss Hunter blieb bei der jungen Frau. Zum ersten Mal seit langem ließ die Angst nach. Holmes stand eine Weile schweigend am Rand des Weges. Sein Blick ruhte auf dem Haus, als prüfe er nicht mehr den Fall, sondern das, was davon übrig geblieben war. Noch am selben Vormittag kehrten wir nach London zurück. Die Fahrt verlief weitgehend schweigend. Zu viel lag noch unausgesprochen zwischen uns. Erst zurück in der Baker Street ließ die Anspannung der vergangenen Nacht langsam nach. Holmes trat ans Fenster, während die gedämpften Geräusche der Straße zu uns heraufdrangen. Hinter mir knisterte das Feuer im Kamin. Ein gleichmäßiger, beruhigender Klang, als wolle das Haus selbst versichern, dass manche Unruhe hier ihren Abschluss findet.
Holmes, das war kein gewöhnliches Verbrechen.
Nein, es war eines jener Vergehen, die nicht mit Gewalt beginnen, sondern mit dem Anspruch, über einen anderen Menschen verfügen zu dürfen.
Und genau deshalb blieb es so lange verborgen. Alles wirkte geordnet, beinahe vernünftig.
Ordnung ist ein trügerisches Schutzschild. Manchmal verbirgt sich hinter ihr nichts als Angst und der Wunsch, sie zu beherrschen. Gerade deshalb, Watson, sind dies die gefährlichsten Fälle.
Einen Moment lang sagte keiner von uns etwas. Nur das Feuer im Kamin bewegte sich, als wolle es das Gesagte für sich behalten. Lange Zeit blieb mir das Bild der jungen Frau im Gedächtnis. Nicht wegen der Gewalt, die sie erlebt hatte, sondern wegen dessen, was ihr genommen worden war. Ihre Stimme, ihr Gesicht und schließlich ihr Platz in der Welt. Auch an den Jungen musste ich oft denken. Was aus ihm geworden ist, habe ich nie erfahren. Er blieb zurück in einem Haus, das seine Geheimnisse verloren hatte. Doch die Schatten blieben. Ich begriff, dass Verbrechen nicht immer laut sind. Manche wirken ordentlich, familiär, respektabel. Und doch richten sie oft größeren Schaden an als jede offene Gewalt. So blieb mir der Fall von Copper Beaches nicht als Täuschung in Erinnerung, sondern als Warnung, dass die gefährlichsten Masken jene sind, die man im eigenen Haus trägt.
Weißt du, was mich an dieser Geschichte wirklich beschäftigt hat? Nicht die Enthüllung am Ende, sondern der Moment davor, als Miss Hunter erkennt, dass etwas grundlegend falsch läuft und dass Schweigen keine Option mehr ist.
Ja, dieser Entschluss ist alles andere als selbstverständlich. Gerade für eine Frau in ihrer Position.
Genau. Sie sucht sich Hilfe, weil sie weiß, allein kommt sie hier nicht weiter.
Und das in einer Zeit, in der Frauen selten ermutigt wurden, Autoritäten in Frage zu stellen. Als Gouvernante stand sie ohnehin auf unsicherem Boden. Sie war gebildet, aber abhängig, angestellt und doch ohne Schutz. Doyle löst das alles nicht vollständig auf. Und er tut das ganz bewusst. Diese Geschichte entstand gegen Ende jener ersten Holmes-Phase, zu einer Zeit, in der Doyle begann, weniger das Rätsel in den Mittelpunkt zu stellen und mehr den Menschen und die Welt, in der er lebt.
Und vielleicht bekommen wir deshalb kein Happy End. Vielleicht auch deshalb, weil viele Geschichten im echten Leben genau so enden. Wenn euch auch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne wieder eine Bewertung da oder teilt den Podcast mit euren Lieben. Bis zur nächsten Folge von Crime Tales – Verbrechen im Nebel.